kommen jetzt zur Predigt und Volkmar hat mich gebeten, den Text zu seiner Predigt vorzulesen. Er steht im 1. Korintherbrief, Vers 4 bis 11. Es geht um die geistlichen Gaben. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glaube in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen, in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber bewirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann gab er die Kraft, Wunder zu tun, dann Gaben gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenreden.
Ja, liebe Gemeinde hier und an den Bildschirmen, zwei Predigten hatten wir schon zu diesem Thema, Gaben und Dienste in der Gemeinde im Herbst letzten Jahres. Geistliche Gaben sind notwendig, damit wir als Gemeinde den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nämlich Menschen den Weg aus dem Machtbereich der Finsternis ins Licht zu weisen, erfüllen können. Die Gemeinde könnte man auch als eine Gegenbewegung gegen die Macht der Finsternis bezeichnen. Ich möchte am Anfang mal dieser Predigt auf Jesaja 60, 1 und 2 hinweisen. Da heißt es: Stehe auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. In der Apostelgeschichte können wir sehen, wie die Apostel dieses alte prophetische Wort, unter anderem, was bis heute und weiterhin zuerst natürlich Israel gesagt ist, auch auf die Gemeinde Jesu übertrugen. Wenn sie zum Beispiel, und dieses Wort kann man in der Offenbarung lesen, von Wiederherstellung sprachen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo aufgestanden wird. Sollte sie zumindest sein. Ein Ort, wo aufgestanden wird, und zwar aufgestanden gegen die Macht der Finsternis. Die Gemeinde soll schon heute ein Ort sein, in dem Gott regiert. Im Vaterunser beten wir ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Worum wir da bitten, wird einmal im tausendjährigen Reich, das uns ja auch in der Bibel vorhergesagt wird, in dem Jesus Christus zusammen mit der Gemeinde und den Gläubigen regieren wird, zur weltweiten Vollendung kommen. Aber schon jetzt möchte ja der Herr das Reich Gottes in der Gemeinde wiedergespiegelt sehen. Dort, wo Jesus in der Mitte ist, ist auch das Reich Gottes da. Deswegen hat Jesus am Anfang gleich Markus Evangelium gesagt, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, weil er unter ihnen war. Und in der Gemeinde heute ist es ja genauso. Jesus ist in der Gemeinde und deswegen ist das Reich Gottes mitten unter uns. Aber dann heißt es eben bei Jesaja weiter, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Das ist die Kurzform der Beschreibung der weltlichen Realität. Denn um uns herum ist Finsternis. Völker, die Gott leugnen und wo mit hoher menschlicher Intelligenz bis hin zur Primitivität Gott aus allen öffentlichen Vollzügen ausgeklammert wird. Ich erinnere mich da immer gerne an eine DDR-Propaganda, vielleicht habe ich sie auch hier schon mal gesagt, die ging nämlich so: Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Worauf dann ein widerständiger Pastor, Oskar Brüsewitz hieß der, mit der Losung antwortete: Ohne Regen, ohne Gott geht die ganze Welt bankrott. Also, so hat er darauf geantwortet. Es war der Pfarrer, der sich dann leider aus Protest gegen die DDR, gottlose DDR-Politik, öffentlich selbst verbrannte. Sicherlich eine Verzweiflungstat. Manche werden auch im Westen davon gehört haben, von dieser Sache. Ja, die Welt ist aber seit dem Niedergang der DDR nicht lichter geworden. Haben wir ja vielleicht manchmal gehofft, ja? DDR ist vorbei, jetzt wird alles lichter. Im Gegenteil. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker. Und inmitten dieser geistlichen Finsternis, es ist ja eine geistliche Finsternis, die damit gemeint ist, inmitten dieser geistlichen Finsternis leben wir, lebt die Gemeinde Jesu. Und jetzt kommt die Verheißung, die Gott gegeben hat für Israel, aber eben auch für die Gemeinde Jesu. Denn der Text bei Jesaja geht weiter: Aber über dir, und damit meint er Israel, aber auch die Gemeinde, über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Nicht nur hohe Kirchentürme sollen die Menschen daran erinnern, dass es da noch einen Gott gibt. Viel wirksamer soll die Gemeinde selbst daran erinnern, indem die Herrlichkeit wahrnehmbar wird, die der Herr über seiner Gemeinde verheißen hat. Und diese Herrlichkeit ist auch der landeskirchlichen Gemeinschaft Burgdorf verheißen. Über der LKG Burgdorf soll die Herrlichkeit Gottes erscheinen, die Jesus Christus ist. Er macht uns Christen und die Gemeinde herrlich. Er ist es. Nicht wir, weil wir so toll sind. Nein, er macht die Gemeinde herrlich. Seine Herrlichkeit leuchtet in uns hinein und aus uns heraus. Natürlich ist das nicht nur der landeskirchlichen Gemeinschaft Burgdorf verheißen. Alle christlichen Gemeinden, die Jesus Christus in ihrem Mittelpunkt haben, ja, die Gemeinde Jesu, sind dazu berufen, Täter des Willens Gottes zu sein und Ort des Reiches Gottes. Eigentlich was Wunderbares, diese Verheißung, die wir haben. Viele Bücher, die man lesen kann, sind so aufgebaut, dass sie am Ende noch einmal das betonen, was dem Schreiber am wichtigsten war. Manchmal wird direkt am Ende nochmal zusammengefasst. In der Bibel finden wir das auch. Wisst ihr, auf welche Gebetsbitte in der Bibel alles zuläuft? In Offenbarung 22, dem letzten Kapitel der Bibel, heißt es: Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Das sehen wir es. Auch das sehnsuchtsvolle Anliegen des Heiligen Geistes ist dieses Gebet: Komm, Herr Jesus. Und weil am Ende die vollendete Gemeinde, hier als ein Bild der geschmückten Braut, in vollem Einklang mit dem Willen Gottes sein wird, wird auch sie oder für sie dieses Gebet zentrale Bedeutung bekommen. Sie wird dann im Einklang mit dem Heiligen Geist sehnsuchtsvoll sprechen: Komm, Herr Jesus. Weiter heißt dann: Es spricht der Diesbezeugt, also Jesus Christus: Ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet: Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wir dürfen natürlich auch jetzt schon dieses Gebet sprechen. Es ist uns auch jetzt gegeben und uns auch empfohlen. Warum schicke ich das alles voraus? Weil ich davon überzeugt bin, wenn uns wirklich die Bedeutung und Dimension von Gemeinde Jesu bewusst ist, dann stärkt das unsere Motivation, ungemein für die Ziele Gottes, die er mit seiner Gemeinde verwirklichen will, uns einzusetzen. Deswegen denke ich, sollten wir öfter mal beten: Herr, mach mich zu einem Teil dieser deiner Vision für die Gemeinde Jesu. Wir können ja viele Visionen haben, aber wenn die nicht im Einklang sind mit der Vision Gottes für Gemeinde, nützt das überhaupt nichts. Sondern wir müssen uns, wenn wir eine Vision haben wollen, an der Vision Gottes orientieren. Um aber an diesem Ziel mitarbeiten zu können, brauchen wir eben Werkzeuge. Brauchen wir eine Dienstausrüstung. Und in den vorherigen Teilen zu diesem Thema haben wir darüber gesprochen, dass für die Mitarbeiter in der Gemeinde natürliche Begabungen nicht ausreichen. Weil es um geistliche Ziele geht, brauchen wir auch entsprechende Werkzeuge. Paulus spricht hier von geistlichen Gaben. Allerdings sehen wir, der Apostel Paulus unterscheidet nicht haarscharf zwischen geistlichen und natürlichen Gaben. Das betrifft vor allem die Gnadengaben der Hilfsleistungen und die Leitungsgaben. Denn wir brauchen auch in der Gemeinde Gaben, die wir vom weltlichen Bereich her kennen. Denken wir zum Beispiel eben auch an die Gabe der Leitung oder die Gabe mit Zahlen und Geld umzugehen oder an die Gabe der Musikalität. Aber damit eben natürliche Begabungen in der Gemeinde zum Segen eingesetzt werden können, müssen sie gereinigt werden. Das ist eine Bedingung. Denken wir an den Tempel. Da mussten die Gerätschaften auch gereinigt werden. Das ist ein Bild dafür, dass also auch unsere Begabungen gereinigt werden müssen. Mit was müssen denn unsere Gaben gereinigt werden? Mit zwei Eigenschaften. Die finden wir auch in der Bibel. Die eine Eigenschaft ist Demut und die andere Eigenschaft ist Liebe. Wir lesen in der Bibel, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Den Demütigen gibt er Gnade. Wenn ich meine Gabe demütig einsetze, dann gibt Gott Gnade. Und Gnade brauchen wir, damit wir fruchtbar in der Gemeinde arbeiten können. Und ohne Liebe ist aller Einsatz nichts wert. Ja, kann eher schaden, sagt Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 13. Da können wir das nachlesen. Das ist alles nichts wert. Wenn die Liebe nicht dazukommt, wenn es nicht aus Liebe getan ist, ist alles nichts wert. Ihr kennt das, die ihr die Bibel lest. Wer zum Beispiel eine Leitungsgabe hat und sie eventuell auch im weltlichen Bereich einsetzt, kann der Gemeinde mit seinem Wissen und seiner Erfahrung helfen. Manches allerdings davon kann er nicht eins zu eins aus dem weltlichen Bereich auf die Gemeinde übertragen, weil die Gemeinde anderen Gesetzmäßigkeiten folgt als zum Beispiel ein Wirtschaftsbetrieb oder ein Verein. Nun sind wir auch ein Verein, aber wir haben auch nochmal eine andere Ebene, die eben uns auch eine Gemeinde sein lässt. Oder eine Gemeinde kann sich glücklich schätzen, wenn sie ausgebildete Musiker in ihren Reihen hat. Denn sie können ihre Gabe einbringen, um den Lobpreis der Gemeinde zu unterstützen. Es ist immer wunderbar, wenn jemand wirklich ausgebildet ist und er auch wirklich richtig ordentlich Gitarre spielen kann oder so. Denn sie können ihre Gabe einbringen und der Lobpreis wird dadurch einfach schön. Aber Mitarbeiter in diesem Bereich, die sich der Liebe und Demut unterstellen oder unterstellt haben, werden fragen, was dient eigentlich dem Lobpreis und was hindert ihn eher? Also die werden nicht wild drauf losspielen, sondern sie werden fragen, ja Lobpreis, was ist das eigentlich? Das ist ja Anbetung. Zum Beispiel kann ich da nicht jede Musik nutzen für den Lobpreis, geht nicht jeder Musikstil. Sondern Musikstil muss ja in die Anbetung hineinführen. Und das wird derjenige sich überlegen. Oder Texte, dass man sie sich vorher anschaut und sagt, welche Texte passen eigentlich auch, um die Gemeinde in den Lobpreis hineinzubringen. Ein weiterer Punkt im Hinblick auf die geistlichen Gaben. Die Gabenkataloge, die wir gerade eben gehört haben, es gibt auch noch einen Gabenkatalog im Epheserbrief. Diese Gabenkataloge sind mit Bedacht offen gehalten. Das heißt, sie sind nicht abgeschlossen. Gerade bei den Dienstgaben brauchen wir heute Begabungen, die es ja zur Zeit der ersten Gemeinde überhaupt nicht brauchte. Damals kannte man zum Beispiel noch kein Internet. Webspezialisten brauchte es damals nicht, heute aber umso mehr. Von Mitarbeitern im Kinder- und Jugendbereich lesen wir in der Bibel nichts. Damals lag daran, weil damals Kinder ganz selbstverständlich in der Familie gelehrt wurden und auch im Glauben gelehrt wurden. Das ist heute nicht mehr selbstverständlich. Und deswegen brauchen wir in der Gemeinde Menschen, die wirklich begabt sind, mit Kindern und Jugendlichen umzugehen. Wie wertvoll ist es, wenn Mitchristen der Gemeinde im Steuerrecht und im Zivilrecht, in der Finanzbuchhaltung und im Baugeschehen und so weiter und so fort helfen können. Also wir sehen, da brauchen wir Hilfsleistungen sozusagen, die aber eben auch gereinigt werden müssen für die Gemeinde. Aus diesem Grunde wäre es ein Fehler, wenn wir Dienstgaben ängstlich auf das Gabenprofil, das Paulus vor Augen war, beschränken würden. Zudem zeigt uns die Bibel auch, dass geistliche Gaben, die es in der ersten Generation der Gemeinde Jesu gab, aufhören werden. Der Apostel Paulus nennt in diesem Zusammenhang insbesondere die Gabe des Redens in verschiedenen Sprachen. Die Elberfelder sagt verschiedene Sprachen, Luther sagt Zungenrede dazu. Also gibt's, da ist die Elberfelder genauer in der Übersetzung. Da gibt es eine interessante Aussage von Augustinus. Augustinus bezeugte um 400 nach Christus in seinem ersten Johannesbrief-Kommentar folgendes: Die Sprachen sind damals aufgetreten und dann sind sie verschwunden. Keine Spur ist mehr von ihnen da. Dann meinte er die Sprachen der Gemeinde, die da praktiziert wurden. Warum? Warum nicht mehr? Diese Gabe diente dem Evangelium damals als Initialzündung. Einige Christen der ersten Generation gab Gott durch diese Gabe die Möglichkeit, schnell anderen Menschen in anderen Sprachen das Evangelium weiterzusagen. Die hatten die Sprache nicht gelernt, aber Gott hat sie ihnen geschenkt. Das war wirklich ein Wunder, eine Gabe gewesen, dass sie auf einmal in einer ihnen nicht bekannten Sprache sprechen konnten. Ich wünschte mir das manchmal, ich bin ein bisschen schwerfällig, was Sprachen betrifft. Das wäre ja toll, ja, diese Sprache gibt es heute noch, auf einmal kannst du, baff, kannst du Englisch, wäre doch toll, oder? Aber diese Sprache hat Gott eben im Laufe der Zeit ausschleichen lassen. So steht es eigentlich im Griechischen, ausschleichen lassen. Geistliche Gaben sind ja Dienstgaben zum Nutzen der Gemeinde. Gott will nicht, dass Menschen sich mit ihnen schmücken, mit ihnen auftragen, indem sie anderen Menschen damit zeigen, wie ausgesprochen geistlich sie sind. Heute gibt es ja ganz viele Menschen, die Sprachen gelernt haben. Also wir können heute in der Gemeinde das ganz gut, dass wir also Menschen haben, die haben meinetwegen Chinesisch gelernt, die können nach China gehen als Missionare und andere lernen andere Sprachen. Das war damals nicht so. Damals musste es ganz schnell gehen und hat Gott gezeigt, durch dieses Wunder auch, sehen wir in der Apostelgeschichte, hoppla, da ist ja wirklich etwas dran. Ja? Das war ein Wunder, wo Menschen gestaunt haben, dass es sowas gibt. Ein Zeichen der Echtheit, dass damals wirklich der Heilige Geist in die Welt gekommen ist. Außerdem haben wir heute keine Apostel und Propheten mehr, wie sie der Herr selbst für die erste Christengeneration berufen und eingesetzt hat. Da muss man ganz genau lesen in der Bibel, die wurden vom Herrn eingesetzt. Hat nicht die Gemeinde gesagt, du bist Apostel, du bist Prophet, sondern die wurden vom Herrn eingesetzt. Das gibt es heute nicht mehr. Wir heute müssen ohne das Apostelamt und das spezielle Prophetenamt auskommen in der Gemeinde. Aber auch das hat der Herr so gewollt. Die Apostel und Propheten sollten den Grund des Glaubens lesen. Das lesen wir in der Bibel, in den Briefen, sagt Paulus selber. Sollten den Grund legen. Der Herr ordnete es dann so, dass die Gemeinde nach der Zeit der Apostel, das fing aber schon an, auch in der Zeit der Apostel wurde das so geordnet, durch Älteste geleitet werden sollte, die in der Gegenwart des Heiligen Geistes durch die Gemeinde berufen wurden. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir Vorstandsleute suchen, dass wir das auch im Gebet begleiten zum Beispiel. Das sind ja auch so eine Art Älteste, die Vorstandsleute, die bei uns hier im Vorstand sind, eine Art Älteste. Nun kennt die Bibel noch, neben dem Leitungsgremium der Ältesten noch das Bischofsamt. Das wird auch explizit in der Bibel genannt. Wir kennen also in der Bibel den Bischof, den Episkopos, so heißt es im Griechischen. Ein Bischof diente der Gemeinde, indem er auf die rechte Lehre achtete. Das steckt schon in diesem Wort drin. Und sollte eben darauf achten, in der Abgrenzung zu Irrlehrern, die es damals eben ja, schnell zuhauf gab. Also kaum war die Gemeinde da, gab es auch schon Menschen, die sagten, das musst du ganz anders sehen. Ja? Und sozusagen ihr Unwesen in den Gemeinden trieben und Menschen vom Glauben versuchten abzubringen. Und da war der Bischof ganz wichtig, der darauf achtete, dass wirklich auch das, was Jesus mitgeteilt hat, auch wirklich weitergegeben wird. Allerdings kam es eben in Verbindung mit dem Bischofsamt im Laufe der frühen Kirche zu einer unguten Hierarchisierung in der Kirche. Salopp gesagt, begann man zwischen Profis und Laien in Glaubenswagen zu unterscheiden. Insbesondere trug dazu auch die sogenannte konstantinische Wende bei, die im Jahr 313 stattfand, nach der der christliche Glaube dann zur Staatsreligion wurde. Das uns bekannte Pfarramt leitet sich aus dem Bischofsamt ab. Die Reformatoren sahen allerdings das Pfarramt in erster Linie als Predigtamt. Die Notwendigkeit einer besonderen sakramentalen Priesterweihe zur Ausübung des Amtes bestritten sie. Also so, wie es die katholische Kirche gedacht hatte. Luther hat damit gebrochen eigentlich. Deswegen hat er auch die Kleiderordnung verändert zum Beispiel. Luther betonte stattdessen, das kennen wir ja alle, dass alle Christen zu Priestern geweiht sind und alle Teil an der allgemeinen Berufung zum Dienst am Wort haben. Pastoren, Pfarrer oder Gemeinschaftspastoren sind nicht heiliger, nicht herausgehoben aus der Gemeinde, sondern mitten hineingestellt. Allerdings haben sie von Gott und der Gemeinde mehr Verantwortung für die Wortauslegung übertragen bekommen. Ihre Aufgabe ist es, treu am Wort der Bibel zu bleiben und auch die Auslegungstradition der Kirchenväter zu achten. Manchmal, wenn man unsicher wird, kann man auch mal in die Kirche, bei den Kirchenvätern nachgucken. Wie ist denn eigentlich die Auslegungstradition gewesen? Denn man muss ja sagen, der Heilige Geist hat auch bei den Kirchenvätern gewirkt. Und deswegen ist manchmal in strittigen Fällen, theologischen, kann man sich da manchmal orientieren. Wo man nicht selber genau weiß, dann guckt man mal bei den Kirchenvätern und guckt, was es da auch für Irrlehren zu Abspaltungen gab und so weiter und so fort. Kann also auch hilfreich sein. Aber die grundlegende, das Fundament ist natürlich die Bibel und bleibt die Bibel. Wer am Glauben andere Menschen unterweist, hat eine größere Verantwortung. Das ist wirklich so. Denn Unterweisung kann und sollte Menschen im Glauben ermutigen, das kann auch das Gegenteil bewirken. Ja, dass also Menschen auf Abwege kommen durch eine falsche Lehre. Muss man einfach sagen, das gibt es. Auch die Gabe des Lehrens muss also besonders geheiligt werden durch Demut und Liebe. Demut bedeutet, ich stelle mich unter das Wort Gottes. Ich stelle mich nicht oben drüber und beurteile, ist das Wort Gottes oder ist es nicht Wort Gottes. Sondern ich stelle mich in Demut drunter. Ein verantwortungsbewusster Verkündiger des Wortes Gottes muss von der Heiligkeit und Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes fest überzeugt sein. Es gibt diese Stelle bei Jakobus, wo er auf die große Verantwortung hinweist, indem er in seinem Jakobusbrief schreibt, liebe Brüder und Schwestern, es sollten sich nicht so viele in der Gemeinde um die Aufgabe drängen, andere im Glauben zu unterweisen. Denn ihr wisst ja, wir, die andere lehren, werden von Gott einmal nach besonders strengen Maßstäben beurteilt. Dennoch bin ich sehr froh, dass wir hier in der Landeskirchengemeinschaft auch andere haben, die sich das zutrauen. Wir haben hier dankenswerterweise auch Menschen, die auch verkündigen, und das ist auch richtig so. Aber wir müssen wissen, alle, die wir hier vorne stehen, da steckt eine große Verantwortung dahinter. Oder wir haben eine große Verantwortung. Das muss man wissen. Aber ich möchte nochmal betonen, Pastoren und auch Gemeinschaftspastoren sind mitten in das Ältestengremium hineingestellt. Das ist auch der Grund, warum der Vorsitzende einer LKG zum Beispiel Niedergemeinschaftspastor sein sollte. Und in der Praxis ist das ja auch so. Ich wüsste nicht, dass das mal passiert ist. Bei Kirchenvorständen sieht man es manchmal, dass auch der Pfarrer in Personalunion auch der Vorsitzende ist. Aber es ist mir sehr lieb, dass das hier in der Landeskirchengemeinschaft nicht vorkommen darf. Und das ist auch gut so. Pastoren und Gemeinschaftspastoren sind genauso wie jeder andere Christ auch auf die von Gott geheiligten natürlichen und geistlichen Gaben der anderen Gemeindemitglieder angewiesen. Eine kraftvolle Gemeinde braucht im Zusammenspiel diese unterschiedlichen Gaben, um wirklich eben auch wirkungsvoll zu arbeiten. Eine Wirkung zu haben gegen die Macht der Finsternis und sieghaft zu sein, das hat Gott uns ja verheißen, dass wir sieghaft sein dürfen. Und dessen sind wir uns manchmal gar nicht so bewusst. Dann denken wir mal, ach, naja, ja, da sind wir so wenig und was wird denn? Das sollte nicht unsere Haltung sein. Wir sollten immer wieder da rausfinden. Wir sollten immer wieder wissen, wir sollen sieghaft sein. Wir dürfen sieghaft sein. Gott hat uns das doch verheißen, dass wir Siege einfahren dürfen. Eigentlich ist es ja eine Ehre, wenn man seine von Gott geschenkte Gabe in der Gemeinde einsetzen darf. Ja, Jesus hat das jedem von uns erlaubt und wünscht es sich auch. Von daher ist es für jeden Christen wichtig, seine natürlichen Gaben zu kennen, sie zu heiligen, indem sich jeder von uns mit seinen natürlichen geistlichen Begabungen der Liebe und Demut unterstellt. Aber wichtig ist es auch, sie einzusetzen und sie zu trainieren. Wir haben in diesem Jahr dieses Jahresthema geistliches Gärtnern und meines Erachtens gehört das auch zum geistlichen Gärtnern. Sich nochmal wieder neu bewusst zu werden, was ist eigentlich meine Begabung, was ist meine geistliche Gabe? Und in der Bibel steht, dass jeder Christ mindestens eine geistliche Gabe von Gott geschenkt bekommen hat. Und die sollte ich kennen. Kennst du deine geistliche Gabe? Wenn nicht, wird es höchste Zeit, dass man sie kennenlernt. Es gibt da unterschiedliche Hilfen. Darüber möchte ich jetzt nicht nochmal sagen, denn ich hatte das schon einmal bei der zweiten Predigt schon einmal ausgeführt am 8.11. Und wer sagt, das will ich nochmal nachhören, der darf das gerne tun. Die sind abgespeichert bei uns auf der Internetseite, kann man das also im Predigtarchiv nachhören. Deswegen möchte ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Man kann es sich anhören. Ja, soweit zu diesen geistlichen Gaben, zu unserer Begabung. Und ich freue mich, wenn wir da immer mehr hineinwachsen und wenn wir auch wirklich in Fragen nach diesen geistlichen Gaben, nach dem Gabenprofil, das wir haben und auch in der Gemeinde einsetzen, zum Segen für alle. Amen.